sie alle noch da, gut. Schön, auch allen Gästen, die da sind, die ich jetzt nicht sehe. Walter und Esther oder Christa, ihr könnt auch euch zeigen, das ist egal, aber fühlt euch frei. Schön, Cornelia hat auch ihn gefunden, da haben wir jetzt noch ein bisschen, etwas gehabt. Super, sind wir alle da. Für mich auch ganz spezielle Prüfung, jetzt heute Morgen wieder zu predigen über die Schiene zu euch. Aber ich freue mich auf den Bibeltext, sehr herausfordernden, aber passend zu Ostern. Es geht ja da um Prüfung in diesem Abschnitt von der Bibel. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kind war, haben wir neben einem Wald gewohnt. Also meine Eltern wohnen immer noch dort. Das Döbeli war so ein Doppel für uns Kinder, das Paradies, weil wir haben dort innen tagelang, wochenlang gespielt und Räuber und Polizisten und Indianer und haben bauen und haben gefangen genommen und weiss ich was alles. Und wir haben Brücken gebaut. Also weil das ein Doppel war, haben wir unterschiedlichste Brücken über das Bächli. Also wenn ich heute schaue, finde ich, dass ein Bächli früher als Kind sind das Doppel gsi, das sind riesige Canyons gsi, die wir überwunden haben. Aber es war nur ein kleines Bächli gsi. Aber wir haben dort Brücken drüber gebaut. Und ich kann mich gut erinnern an Baumstämme, die wir hergeschleppt haben und dann über das Doppel übergekiefert haben. Und dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, hebt das Ding auch. Wer geht als Erster drüber? Gell? Und das waren natürlich nicht Sicherheitsbrücken mit allem drum und da, sondern einfach so Ladli und Zeug über den Doppel, über das Bächli und manchmal auch exponierter. Und dann hat einer sich müssen opfern, um das zu prüfen. Irgendeiner hat müssen drüber gehen, haltet die Brücke. Und meistens ist die Prüfung eigentlich gut gegangen, wir sind da drüber gekommen, gell? Aber ab und zu mal ist der eine von uns bis in die Unterhose nass geworden und ist heimgehöselt und hat dann so, das sind die ersten Predigten, die ich dann gehört habe, daheim, so eine Gardinenpredigt von der Mutter, oder, es ist doch viel zu kalt, es ist doch zu kalt, was machen die da im Wald und so. Ja, eben, prüfen, wir haben das prüft, die Brücke, hebt die Brücke. Später im Leben habe ich dann gemerkt, dass Prüfungen einfach so zu unserem Leben gehört. Ob sie jetzt gern hast oder nicht. Also Schulprüfungen oder Autoprüfung später oder Lehrabschlussprüfung und so weiter. X Prüfungen. Und da gibt es ja manchmal ganz lustige Geschichten bei Prüfungen. Eine lustige Geschichte von meinem Onkel, von einer Prüfung, der ist schon gestorben. Der hat in Österreich die TÜV-Prüfung müssen machen. Und damals sind die Experten nach hinten auf dem TÜV draufgehockt. Also nicht so wie heute mit Funk, Mic und so. Und mein Onkel musste eine Prüfung machen, die TÜV-Prüfung, und zu Bregenz auf den Pfänder rauffahren, so einen Hügel, einen Berg. Und der Experte ist hinten draufgehockt, mindestens am Anfang. Und wo er dann oben auf dem Gipfel ankommt, auf dem Pfänder, oder? Und sich umdreht und denkt, jetzt habe ich die Prüfung bestanden, ist der Experte nicht mehr draufgehockt. mein Onkel natürlich mega verschrocken, oder? Wo ist der Experte geblieben? Ist wieder der Hügel da abgefahren, der Berg, oder? Und irgendwo in der Kurve ist der Experte gestanden. Der ist irgendwie runtergefallen und, während der Fahrt. Aber es war Österreich, mein Onkel hat die Prüfung trotzdem souverän bestanden. Hat dann einfach gemerkt, ja, Prüfungen, da gibt es viel Lustiges, aber auch viel Schwieriges. Und dann habe ich gemerkt, und das haben ihr alle auch gemerkt, Prüfungen sind nicht nur die Prüfungen, die wir in der Schule haben, sondern manchmal auch Prüfungen vom Leben. Und manchmal sind die gar nicht lustig, die Prüfungen. Manchmal kommen die so überraschend über uns. Und ich habe gemerkt, dass jetzt, wenn ich unsere Familie anschaue, unsere Ehe, in den letzten 25 Jahren, was haben wir schon für Prüfungen erlebt und für Krisen durchgestanden. Und manchmal sind wir jämmerlich durchgefallen durch die Prüfungen, haben elend versagt. Und wir stehen heute noch, weil wir von der Gnade von Gott einfach noch dastehen. Und manchmal sind wir mega gereift an diesen Prüfungen vom Leben. Ja, manchmal haben wir richtige Wachstumsschübe gehabt, manchmal haben wir auch müssen x Anläufe nehmen, immer nochmal über die Brücke überlaufen und nochmal, bis wir dann mal nicht mehr ins Wasser gefallen sind. Und ich merke, die Prüfungen machen uns im Leben tragfähig und lassen uns reifen und lassen uns stark werden. Und vielleicht ist die Zeit, wo wir jetzt drinnen sind, die Corona-Zeit, eine Prüfung für uns, ein Stresstest für uns als Ehen, als Familien, als Einzelpersonen natürlich, als Gesellschaft, als Land, Wirtschaft, Infrastruktur, sozialen Zusammenhalt, alles ist jetzt in einem Stresstest ausgesetzt. Und man merkt überall, wo das Fundament nicht stimmt, da brechen die Brücken ein, Finanzsysteme mögen es nicht mehr haben und so weiter. Aber auch Beziehungen mögen es nicht mehr haben, weil vorher das Fundament nicht gestimmt hat. Und vielleicht ist es auch eine Zeit, wo wir Christen geprüft werden. Ja. Wie verhalten sich Christen jetzt? Wie geht es uns Christen jetzt? Sind wir die, die nur schwarz malen oder nur hellblau malen? Sind wir die, die wirklich einen Boden haben? Sind wir Hoffnungsträger in dieser Gesellschaft? Das ist eine Prüfung, finde ich. Ein amerikanischer Journalist hat geschrieben, dass jetzt alle Konsumchristen weggehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist eine Prüfungszeit. In dieser letzten Predigt von Abraham, und es gibt noch mehr Geschichten, wir haben ja einige Kapitel ausgelassen, kommt der Abraham zu der grössten Prüfung überhaupt. Ja. Also wir haben vom Abraham ja schon so viel gelernt, finde ich, im Glauben. Und ich habe das Bild, ich könnte es jetzt euch zeichnen, wenn ich besser zeichnen würde, aber ich bitte euch jetzt das einfach mal im Kopf vorzustellen. Stellt euch ein Wohnhaus mit 3 Stöcken vor, also einen Block mit 3 Stockwerken. Und jedes ist ein Glaubensstockwerk. Und im untersten Stockwerk drinnen wohnen die Menschen, die einfach glauben. Ja, das sind die Menschen, die an eine höhere Macht glauben. Vielleicht sind es auch Menschen, die sagen, ja, ich bin doch Christ, ich glaube. Aber es sind auch die Menschen, die irgendwo sagen, ja, ich glaube nur an eine höhere Macht. Im Jakobusbrief, und da probiere ich euch jetzt schnell einzublenden hier, voilà. Im Jakobusbrief gesehen, im 19. Vers hier, sagt der Jakobus, und wir werden noch ein paar Mal in den Jakobus hineingehen, vielleicht, wenn ihr die Bibel habt, schlägt der Jakobusbrief auf. Aber da im Jakobus 2,19 steht, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Also in dem untersten Stockwerk vom Glauben befindet sich einfach alle, sogar, die Bibel sagt hier, sogar derjenigen, die gegen Gott sind. Ja, der Teufel glaubt auch an Gott. Nach Bibel. Klar, der glaubt auch an Gott. Und dann gibt es ein zweites Stockwerk. Ich würde dem mal, noch schwierig zu sagen, wenn ich dem jetzt sagen, aber ich sage dem mal Stockwerk von den Menschen, wo Ostern etwas ganz Besonderes ist. Ja, wo gemerkt haben, Ostern, das hat mit mir persönlich zu tun, das hat mit meinem Leben und Sterben zu tun. Dort sind die Menschen drin, die gesagt haben, ja, Jesus ist mein Weg, Jesus ist meine Wahrheit und ist mein Leben. Ich bin ein Christ, der weiss, wenn ich sterbe, werde ich ewig leben, ich werde im Himmel sein. Ich weiss, ich bin gerettet und angenommen, forever, nichts kann mich trennen von Gott. Wir können dem auch sagen, Menschen, die Jesus angenommen haben, Menschen, die sich bekehrt haben, Menschen, die wiedergeboren sind, sind wieder am zweiten Stockwerk. Und jetzt ist für viele, hört jetzt der Bau eigentlich auf, weil das langt ja. Und ich habe jetzt noch ein drittes Stockwerk drin. Und das dritte Stockwerk würde der Jakobus, und ich tue das nochmal einblenden euch, so beschreiben. Kommen. Nochmal in dem 2,19. Er würde das Stockwerk vom handelnden Glauben bezeichnen. Also, nochmal, ich lese es nochmal von Anfang. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube auch ohne Werke tot. Also der Jakobus nimmt hier Bezug zu unserer Bibelstelle, wo heute dran ist, und sagt: Glaube zeigt sich nicht nur in der Theorie, sondern nachher in der Praxis, wie ich sie umsetze. Und das werden wir jetzt, das sehen wir jetzt in dieser Stelle beim Abraham ganz deutlich, dass das so ist. Moment, ich bin da immer ein bisschen am Ruder mit meinen Bildschirmen hier. Ich möchte den ersten Punkt von diesem Abschnitt überschreiben, von der Geschichte, von dieser Verrückten im 1. Mose 22. Also hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen Sohn gab. Also hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und wir lesen zusammen die ersten Verse von dem Abschnitt 1. Mose 22. So kann ich jetzt nicht. Moment. Jetzt 1. Mose 22, Vers 1 bis 2. Da heißt es: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Das ist einer von den Texten in der Bibel, obwohl das sehr weit entfernt ist von Ostern, wo ganz eng mit Ostern verknüpft ist. Und beide Geschichten, die Kreuzigung von Jesus, wo wir am Karfreitag da gedacht haben, wie auch die Opferung oder die Forderung von der Opferung von dem Isaak, sind zwei Geschichten, die unheimlichen Widerstand auslösen. Vielleicht auch in uns selber drin. Aber ganz bestimmt in dieser Gesellschaft, wo sagt, was kann das nur für ein Gott sein, wo Menschenopfer zulässt. Ja? Was ist das für ein Gott, wo Jesus seinen eigenen Sohn am Kreuz sterben lässt? Und die beiden Geschichten lösen in der Gesellschaft, wenn man sie bringt, sehr viel aus. Der Paulus nimmt das dann einmal auf, wenn er sagt, die beiden Geschichten sind eine Dummheit denen, die nicht an Gott glauben, eine Torheit. Aber uns, wo wir glauben, ist eine Kraft Gottes. Die beiden Geschichten oder die Geschichte von Abraham können wir nur verstehen mit einem prophetischen Blick vom Wort Gottes auf Ostern. Wenn wir jetzt da am Anfang vom Text nochmal lesen, heißt da: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Jetzt das Wort Versuchung ist für uns ein ziemlich schwieriges Wort, weil mit Versuchung würde man irgendetwas sagen, wo wir versucht werden zu etwas Bösem. Also denke jetzt mal, ich esse heute keine Schocke Und jetzt versuche ich mir das Osternäschli Schocke zu essen. Ich meine, das ist jetzt nicht böse, Schocke essen, aber versteht, was ich meine. Jetzt, wenn wir das Wort anschauen, was da steht, dann merken wir nachher, dass es nicht um Versuchung geht, sondern Prüfung. Ja, eine andere Übersetzung, die wir nebendran haben von der guten Nachricht, die zeigt euch das auf. Dort steht prüfen. Ja? Wenn wir nochmal in Jakobus zurückgehen, im Jakobus 1, 13, dann sagt uns der Jakobusbrief, dass Gott uns nicht versucht zum Bösen. Dann haben wir schnell drauf. Jakobus 1, 13. Genau, jetzt kommt da wieder die Übersetzung versuchen. Und in der guten Nachricht auch. Aber hier steht, sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine Lieben. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Also da bestätigt der Jakobus, dass hier das Wort nicht versuchen heißt, sondern prüfen. Der Abraham wird im Glauben geprüft und ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine Glaubensprüfung. Meistens sind das verknüpft mit irgendeiner Situation in unserem Leben. Eine Schwierigkeit, eine Krise, die in unser Leben kommt. Und dann werden wir geprüft, ob unser Glaube standhält. Ich glaube, was der Abraham für eine Prüfung jetzt macht, würde ich jetzt sagen, unter der Kategorie extrem, extrem, extrem fortgeschrittenen Prüfung. Ich weiß nicht, ob wir so eine Prüfung schon erlebt haben, wenn er das da erlebt hat. Da fordert Gott den Abraham auf, nachdem dass sie jahrzehntelang gewartet haben, auf den verheißenen Sohn, der Isaac, der dann im Kapitel 21 auf die Welt kommt. Endlich kommt der Isaac, wo sie gewartet hat und gewartet hat. Dann kommt er auf die Welt und da fordert Gott ihn auf, bring dieses Kind auf den Berg Moria zum Brandopfer. Wir haben es im Film gesehen, das war ein Schock für Abraham. Ein Schockzustand, was soll das? Was ist los? Jetzt haben wir doch das Kind, übrigens, der ist in dem Zeitpunkt, ist der Isaac 25 Jahre alt gewesen, also in dem Film viel zu klein dargestellt, nach meiner Meinung. Bringen als Brandopfer. Jetzt, die Bibel ist ein Buch, das uns nicht Gefühlsebene offenbart vor dem Abraham. Also wir lesen dann einfach ganz schlicht und einfach, Abraham steht auf am nächsten Morgen, sattelt Esel, nimmt Knechte mit, nimmt Holz mit und fährt an laufen. Und er läuft 2 Tage lang von Beersheba auf Moria, zu dem Berg, wo Gott ihm wird zeigen. Und ich glaube, der Abraham hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Der Isaac hat sich nicht viel Gedanken gemacht. Er hat doch gar nicht gewusst, was jetzt auf ihn zukommt. Und sie gehen richtig den Berg. Und ich glaube ganz fest, dass der Abraham das durchbuchstabiert hat. Wer denn der Gott ist, den er schon kennt hat. Was er denn mit dem Gott schon erlebt hat. Dass der Gott ein vertrauenswürdiger Gott ist. Und es kommt dann zum Ausdruck, dass der Abraham schon geglaubt hat, dass das ganz anders rauskommt, als jetzt da die grössten Befürchtungen sind. Weil wo sein Sohn, der Isaac, einmal den fragt, du Vater, wir haben Holz dabei, wir haben Zündhölzchen dabei, wir haben alles dabei, nur das Opferlamm fehlt. Und dann sagt Abraham zu seinem Sohn, Gott wird sich denn schon ein Schaf zum Brandopfer aussuchen. Also auf dem Weg hat Abraham schon gemerkt und gewusst und wahrscheinlich aber auch einen Kampf in sich gehabt und Zweifel drin, Gott wird das lösen, die Krise lösen, die Prüfung lösen. Es hat ja noch gar kein Gesetz gesehen. Abraham hat noch nicht gewusst, dass Gott dann ein Kapitel später im 3. Mose Gesetz gibt und in diesem Gesetz auch drin steht, dass Menschenopfer ein Gräuel sind für Gott. Wenn man das in diesem Umfeld ist Menschenopfer nicht gang und gäbe gewesen, aber man hat Menschen geopfert. Aber er hat Gott kennt Abraham und sein Vertrauen ist bewährt gewesen. Und das ist schon etwas, was mich ungeheuer fasziniert an dieser Geschichte. Kenne ich Gott auch schon so, dass ich ihm so vertraue bei all diesen Herausforderungen, die jetzt auf mich kommen, die für uns kommen? Bin ich auch so einer, der ihn schon so gut kennt und kann sagen, ja, irgendwo zweifle ich schon noch ein bisschen, aber ich habe die in meinem ganzen Leben immer erlebt als treue, gute Gott. Und ich weiss jetzt aus der Bibel natürlich, dass von dir Gott nichts Gutes, Schlechtes kommt, nur Gutes. Die Versuchungen, die Prüfung, wo ich drin bin, in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in der Gemeinde, in meinem Beruf, sind Prüfungen, die nicht von dir so kommen als Versuchung zum Schlechten, sondern zu mich reifen lassen. Es gibt eine Bibelstelle, die ihr ja wahrscheinlich auch kennt, wenn ich sie jetzt auftue. Sorry, ich muss da wieder meine Bibel suchen. Wo bin ich? Da bin ich. Hilfe hier. 1. Korinther 10 können wir miteinander aufschlagen, wo das Gleiche auch bestätigt wird. Ja, wenn wir in Prüfungen kommen mit 1. Korinther 10, Vers 12. Seid Paulus darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Also manchmal haben wir das Gefühl, wir haben alles im Griff. Es ist alles in Ordnung. Also unsere Gesellschaft lernt ja das jetzt ganz extrem. Ja, wir haben alles im Griff, wir können alles lösen. Seid darum, wer meint, er stehe, er hat alles im Griff, soll schauen, dass er nicht umkehrt. Bisher hat euch nur menschliche Versuchen getroffen. Und dann kommt es, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr das ertragen könnt. Ich weiss, es ist schwierig, wenn man dann in einer Prüfung ist, in einer speziellen Prüfung vielleicht ist, in einer besonderen Dimension von Prüfung. Und dann ist der Bibelvers vielleicht ein Trost und vielleicht eine große Herausforderung. Aber der Abraham hat Gott gekannt. Ja. Die Geschichte von Abraham, wir können sie lesen, wir sind nicht mittendrin, die geht gut aus. Obwohl der Abraham noch nicht eine Ahnung wirklich hat, was das Lamm oder das Opfer, das Schaf jetzt genau soll, weil die Offenbarung noch nicht so weit war, dass irgendwann einmal das Lamm kommt, das die Sünde von dieser Welt trägt, das hat er noch gar nicht gewusst. Es hat noch keinen Tempel gegeben, es hat alles noch nicht gegeben. Aber der Abraham hat seine Prüfung mit absoluter Bravour bestanden. Also ich weiss nicht. Ich weiß nicht, ob es bestanden hat wie er, aber muss es nicht. Abraham hat es bestanden. Also der erste Titel, also hat Abraham Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Zweiter Titel, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Jahrhunderte sie ins Land zogen. Viele Geschichten sind passiert. Und das Land Moria, wo der Abraham hergezogen ist, ist Jerusalem. Das hat es noch gar nicht gegeben zu dieser Zeit von Abraham oder nicht in dieser Dimension. Aber Jahrhunderte später steht dort Jerusalem, der Tempelstaat. X Völker sind über Jerusalem hinweggefegt, x Geschichten geschrieben. Jetzt sind die Römer in dieser Stadt. Und die Hügel vor der Stadt, einer von denen heisst Golgatha. Das ist dort, wo Moria war. Und wieder wird ein Altar aufgerichtet. Nur ist der Altar, der aufgerichtet ist, nicht Stein, sondern Holz. Das ist ein Kreuz. Und wieder ist es ein Vater, der seinen geliebten Sohn opfert. Aber dieses Mal ist es nicht ein menschlicher Vater, sondern es ist Gott selber. Und wieder ist es der Sohn, was Holz trägt auf den Berg. Es ist nicht das Holz, wie der Isaac trägt vom Feuer, sondern es ist ein Kreuz, ein Fluchholz. An dem Holz werden die gekreuzigt, Verbrecher gekreuzigt von den Römern. Und darum wird der Isaac, und ist der Isaac, ein Bild, ein Vorlauf und ein Bild für den gekreuzigten Christus. Ich weiß nicht, ob ihr Filme geschaut habt in der letzten Zeit, sind gute Filme gekommen. Das Gewand zum Beispiel ist vorgestern gelaufen. Ein eindrücklicher Historienfilm. Und die Kreuzigungsszene oder die Szene, wo eben der Sohn das Holz schleppt an den Berg Moria, jetzt eben Golgatha, ist so eindrücklich. Jesus Gott selber stirbt an dem Berg, ist das Opfer, wo der Vater opfert. Jetzt gibt es aber einen ganz grossen Unterschied zwischen den zwei Geschichten. Der Abraham, wo sein Sohn Isaac im Gehorsam anfährt, mindestens dort das Opfer auf dem Berg, und Gott selber, wo seinen Sohn opfert. Der Abraham hat etwas gemacht, wo für uns unfassbar ist. Sein Liebste, also sein geliebter Sohn, den er so lange gewartet hat, zu opfern, ist unfassbar. Aber er war bereit, sein Liebste zu opfern für den Gott, den er kennt hat, den er geliebt hat, den er gewusst hat. Gott, du bist es wert, das Beste, das ich habe, dir geopfert wird. Wir würden heute im Neutestamentlichen sagen, wir geben Gott einfach das Beste her, weil wir Gott kennengelernt haben, als gnädiger, barmherziger, wirklich hat es verdient. Der Abraham hat Gott von ganzem Herzen geliebt und dem Gott, den er geliebt hat, hat er wollen gehorsam sein und gesagt, ich bin bereit, das Wertvollste zu geben. Aber auf Golgatha hat Gott sein Liebste geopfert. Sein Sohn, an einer Welt, die ihn verachtet hat, an einer Welt, die ihn beleidigt hat, an einer Welt, die ihn verspottet hat, eine Welt, die ihn gehasst hat. In allen Geschichten, die Jesus vorher von sich selber erzählt hat, gleich nicht, zum Beispiel vom bösen Knecht, wo er gewusst hat, die werden mich umbringen, die hassen mich. An einer Welt, die eigentlich nicht wert gewesen wäre, dass Gott sein Liebste dieser Welt opfert. Das ist ein ganz grosser Unterschied. Eine Welt, die nicht liebenswürdig ist, weil sie manchmal so bestialisch und gemein ist, so unberechenbar, manchmal so egoistisch. Ich weiss, es hat viel Gutes. Aber wir kennen die Welt auch von einer anderen Seite. Und trotzdem heisst es nachher im Neuen Testament, also hat Gott die Welt geliebt. Trotzdem hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die den Glauben nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und ich bin enorm berührt von dieser Liebe, die Gott hat. Ja, beim Abraham ist es Liebe zu Gott gewesen, wo gesagt hat, ja, ich opfere das. Ich gebe dir mein Bestes. Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, immer mein Bestes Gott zu opfern. Aber in dieser Geschichte auf Golgatha ist die Liebe Gottes, die Findesliebe zu diesen Menschen so gross. Es ist unbegreiflich, würde ich das machen. Würde ich etwas opfern, wo ich merke, wo ich sage, das hat der gar nicht verdient. Und wenn Menschen auf dieser Welt sagen, ja, wo ist jetzt die Liebe Gottes? Schau mal, wo ist die Liebe Gottes in dieser Ungerechtigkeit, in dem Elend von dieser Welt? Und dann muss ich ihnen recht geben, es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt so viel Schlechtes auf dieser Welt. Aber dann blicken wir zu dem Kreuz auf Golgatha und sagen, schau, wie Gott uns geliebt hat. Wie Jesus dich und mich geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Wie sehr muss Gott uns lieben, dass er seinen einzigen Sohn geopfert hat, in einer Welt, die ihn bis heute ablehnt. Wisst ihr, die Linie von Abraham und Isaac auf den Jesus auf Golgatha, die zeige ich euch jetzt nicht, weil ich denke, ja wow, das ist jetzt eine coole Idee. Sondern wir haben es gesehen, beim Jakobus, das Neue Testament, tut das aufgreifen, die ganze Sache. Und sie greift auch auf, der Paulus zum Beispiel im Römerbrief, wo heisst, der hat auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also das perfekte Opfer, wo Gott gebracht hat auf Golgatha. Und dann die Parallele zu dem Schaf, ja. So wie der Engel da, dort auf Moria, auf dem Berg, dann am Abraham gesagt hat, schau, da, ich habe ein Schaf. So gibt es im Neuen Testament eine Person, der Johannes der Täufer, wo ein Vorläufer ist von Jesus, der nachher am Fluss war, am Jordan, am Taufen war, zur Umkehr. Und dann kommt Jesus zu ihm und dann sagt der Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das ist der Jesus, wo für dich und mich stirbt, obwohl wir ihn schon x-mal abgelehnt haben, schon x-mal gesagt haben, eigentlich bist du gleich, eigentlich mache ich meinen Weg selber, ich brauche dich nicht. Und trotzdem, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Und in diesem Jesus geht auch das in Erfüllung, wo im 1. Mose 12, wo wir angefangen haben mit unserer Serie, eine Verheißung war. Jetzt probiere ich das nochmal einzublenden. Moment, komme. Gehen wir jetzt nochmal auf ganz am Anfang von unserer Predigt ein. 1. Mose 12, Kapitel, nein, Vers 3. Wo Abraham verheißen worden ist, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Wir können Teilhaber dem Segen von Abraham sein, wenn wir uns einklinken bei dem Jesus, wenn wir das Geschenk annehmen, wo der Jesus für uns zu tun hat. Moria ist Golgatha, ist Erfüllung von dem, Golgatha ist die Erfüllung von dem Moria. Der Abraham ist am Schluss erlöst von dem Berg Moria runtergestiegen. Der Tod hat nicht gesiegt. Der Tod hat nicht gesiegt auf dem Berg Moria. Und der Film habe ich, das habe ich jetzt rausgeschnitten, leider im Film, am Anfang vom Abraham. Im Film ist der Abraham am Schluss lachend, wie, was ein bisschen verrückt, lachend da im Himmel auf, der Abraham, nachdem, dass die Erlösung gekommen ist. Und weil Jesus gestorben ist am Kreuz und wie sie Sünde getragen hat und am dritten Tag wieder auferstanden ist, haben wir alle Grund zum Lachen. Ja? Der Tod ist besiegt. Ja? Wie der Abraham, der Tod ist besiegt auf dem Hügel Golgatha. Und der Tod ist bei Moria besiegt worden. Es gibt so einen Brauch, den können wir jetzt vielleicht nicht machen, aber ja, vielleicht machen wir es nachher. Es gibt das Osterlachen. Ja, gewisse Traditionen haben das. Und das ist nicht das Osterlachen, weil wir das Osternäschli gefunden haben oder weil es heute das Lammschi zum Mittag gibt oder ich weiß nicht was. Sondern es ist das Osterlachen, weil der Tod besiegt ist. Ja? Weil wir wissen dürfen, wenn Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er unsere Sünden getragen, die uns trennt von der ewigen Verdammnis. Und weil Jesus nach am dritten Tag auferstanden ist, hat er den Tod überwunden und hat gesagt, wer sich an mir hängt, wer das annimmt, der wird ewig leben, auch wenn er stirbt. Und das heisst, wir haben Grund zum Lachen, zum Freude haben. Das Osterlachen, das in beiden Geschichten zum Tragen kommt. Also eigentlich haben wir viel zum Danken und zum Lachen. Das Angebot ist für uns bereit und ich hoffe, du hast das angenommen von Gott. Es ist vielleicht eine Glaubensprüfung, das anzunehmen und dann einzutreten. Aber ich glaube, der Abraham lehrt uns, unseren Glauben umzusetzen. Nicht nur theoretisch zu verstehen, sondern sagen, ich setze es um. Und ich fordere dich raus, dass einfach für die mitzunehmen, was muss ich umsetzen, was ist es? Wo wollte ich den Segen verbreiten, indem ich meinem Glauben Füße und Hände gebe? Und auch wenn ich versage und auch wenn ich Prüfungen nicht bestand, Gott ist der Gott, der gnädig ist und dich mit dir nochmal eine Runde geht und nochmal eine Runde. Jetzt wäre ich sehr froh, jemand würde für euch beten und danken. Wer wäre bereit? Und nachher würden wir zusammen ein Lied singen, das das Thema nochmal aufnimmt.